Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und moin Tobi.
Moinsen, heute mal ein bisschen besser gestimmt.
Beste Laune nach einem überragenden 3:0 Heimsieg.
Ja, das ist natürlich schon wieder richtig.
Gegen einen hochklassigen Gegner, den wir dominiert haben von Anfang bis Ende. so war es ja dann tatsächlich doch nicht. Es war ja ein 3:0-Sieg, der sich lange Zeit so nicht abgezeichnet hat.
Nee, also zumindest die komplette erste Halbzeit nicht und in der zweiten Halbzeit, aber also es geht natürlich vollkommen klar.
Ja, kann man arbeiten.
Es klingt auf dem Papier besser, als es ist.
Ja, wie beim Spiel gegen Oldenburg hat die gelb-rote Karte für einen Bruch im Mettner-Spiel gesorgt. Aber wir leiten uns da mal so am Spieltag entlang und an den Minuten entlang dahin, sozusagen. Ja, dass das das erste Heimspiel dieser Saison ist, ist ja richtig. Aber wir hatten ja schon ein Heimspiel, über das wir schon gesprochen haben und das wir auch lieber vergessen. Von daher,
auch die letzte Erwähnung jemals für dieses Spiel?
Ich würde es auch sagen. Reden wir über die Änderung zum ersten Spiel. Und zwar Pepic, Neuzugang. Ich glaube, Kleinsorge hatten wir letztes Mal schon erwähnt, oder?
Dass er dazukommt wieder, ja, das wussten wir letztes Mal schon.
Genau, Pepic war noch nicht neu, also die Neuzugänge Krämer noch vor ein paar Wochen ausgeschlossen hat, sind noch zwei neue dazugekommen. Also Pepic musste man natürlich sozusagen verpflichten, weil man ja einen Ersatz für Luka Tankulic brauchte, aber ein Marius Kleinsorge, weiß ich nicht, braucht man jetzt theoretisch nicht oder zumindest kaderplatztechnisch nicht, weil Qualität ist ja will ich nicht bestreiten, sagen wir es lieber so.
Wobei ich möchte schon mal andeuten, das Spiel gibt ihm ein bisschen recht. Also wir kommen gleich noch dazu.
Ja, okay. Genau, Pepic durfte für Kolper ran, der gelb-rot gesperrt war, und Fassbender durfte für Himmlein ran, also auch schon wie beim Oldenburg-Spiel, aber hier war es dann doch noch tatsächlich neu. Und Pepic, würde ich sagen, hat deutlich mehr gezeigt, dass er eine Verstärkung ist.
Ja, wenn ich das jetzt beides nebeneinander stelle, hundertprozentig richtig, ja.
Also wir können ja gerne darüber reden. Ich habe vielleicht eine etwas andere Meinung zu Marius Kleinsorge in diesem Spiel, aber ich glaube, die Mehrheit ist eher wahrscheinlich auf deiner Seite, ohne deine genaue Meinung ja zu kennen.
Ja, aber, komm, wir können ja gleich...
Er ist ja in der 65. erst eingewechselt worden, das ist ja noch lange hin. Ja. Also. Von daher mehr Minuten gemacht, konnte sich auch deutlich mehr beweisen. Von daher ist das jetzt auch ein bisschen unfairer Vergleich, das stimmt natürlich.
Wie wir gestern halt auch schon beide leicht irritiert waren, werden umgekehrt damit gerechnet. Kleinsorge ab Anfang, weil er ja jetzt schon länger dabei ist. Und Pepic, der quasi halt morgens beim Frühstück erst eingestellt wurde, dass der dann mittags schon auf dem Platz steht, wer hätte das gedacht?
Ja, ich fand es aber dann, da hat sich nochmal gelohnt, Magenta Sport zu gucken, weil da hat der Kommentator Gary Paubern auch gesagt, dass er die Zeit genutzt hat, ohne Verein zu trainieren, ist ja immer schwierig, aber er hatte einen Personal Trainer, Personal Trainer.
Der hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht, der Kerl.
Ja, hat sich auf jeden Fall fit gehalten dann auch. Wir haben ja jetzt, ist jetzt vielleicht auch ein unfairer Vergleich, aber mit Richard Skoutapaso, als wir den geholt haben, den mussten wir noch lange, lange aufbauen, sozusagen, bevor er halt matchtauglich ist.
Genau, bevor er halt richtig gut gespielt hat in Dänemark.
Genau. 3 Tore im ersten Spiel gemacht oder 2 Tore, ein sehr überragendes, wie man so gehört hat. Aber ja, wir haben ja mit Marvin Pourier einen besseren.
Damit halt schon mal die große Frage wieder aufzuwerfen, warum klappt sowas bei anderen Vereinen dann und bei uns dann nicht?
Wir haben ihn halt aufgebaut, ne? Wir haben ihn halt tauglich gemacht.
Wir können halt immer sagen, wir haben ihn aufgebaut, wir haben ihn tauglich gemacht, er hat bei uns alles gelernt, aber warum kann das hier nicht umgesetzt werden? Weil halt, da kommen wir ja wahrscheinlich insgesamt auch nochmal dazu, die Konsistenz der Mannschaft halt einfach nicht gegeben ist, um solche Spiele abzuliefern, wie er es da vielleicht in Dänemark präsentieren kann.
Ja, vielleicht ist auch das Spiel mehr auf ihn zugeschnitten da, vielleicht passt er da besser ins Spielsystem rein, wie die Dänen da spielen, weiß man ja alles nicht.
Standfußball,
ja genau, vielleicht braucht er einfach nur vorne die Bälle Tipkick. Und dann klappt es. Tippkick, ja gut, das hätte heute vielleicht auch ganz gut gepasst, das war auch sehr lange Zeit Tippkick gefühlt. Aber ja, bei der Aufstellung, dass Krämer einmal gesagt hat, wir spielen 4-3-3, hatte ich dann schon wieder mehrere Tage, Wochen und Stunden ins Grübeln gebracht, ob das jetzt wirklich so ist, ob wir jetzt ein anderes Spiel sehen so richtig, aber 4-3-3 kann man ja anders interpretieren, oder kann man ja vielfältig interpretieren, also mit 3 Stürmern haben wir ganz klar nicht gespielt, deswegen habe ich eher gesagt, das war so eine Mischung.
Wo soll die herkommen?
Ja, aber du musst ja die Außenstürmer dann sozusagen mit einbinden, aber das haben sie ja selber nicht gemacht, das war wahrscheinlich auch taktische Vorgabe, deswegen will ich gar nicht sagen, dass die das schlecht gemacht haben. Also, ja gut, da kommen wir ja auch noch gleich drauf zu. Eine Mischung aus 4-1-4-1 würde ich sagen, also Blacher war für mich ganz klarer Sechser, Pepic war und Pio waren mehr so die variabel eingesetzt, auch manchmal auf dem Flügel, das fand ich auch sehr interessant, sowohl von Pio als auch von Pepic. Ja, 4-2-3-1 war es dann auch öfter mal und 4-4-2 gegen den Ball. Also so ganz krass geändert hat sich unser Spiel jetzt auch durch einen neuen Trainer nicht. Und auch durch Neuzugänge und so. Ist ja immer so eine Sache, dass du dann vielleicht am Anfang der Saison mal was Neues probierst. Aber wir haben eigentlich versucht, sozusagen unsere alten Stärken wieder in das alte System zu kriegen. Mal mehr, mal weniger gut. Ja, deswegen mal mehr, mal weniger gut trifft auf das Spiel eigentlich auch zu. Eigentlich ein sehr, sehr schwaches Spiel. Von Anfang bis 75. Minute, würde ich sagen.
Also. Nee, das kannst du ja so nicht sagen, finde ich. Das waren ja schon, also ich sage mal zumindest die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit, waren ja schon ein regelrechtes Aufbäumen. Also wirklich auch, also dass ich aktiv mehr Fußball gesehen habe an der Stelle.
Ist vielleicht wirklich ein bisschen überspitzt. Ich würde es aber auch sagen, sowohl Zwickau als auch wir haben uns eher so ein Duell auf sehr niedrigem Niveau geliefert. So fand ich das. Also es stimmt natürlich, du hast recht. Wir hatten bessere Phasen und schlechtere Phasen. Ich sage mal, die ersten 30, 35 Minuten waren wir schlecht. Oder schlechter als Zwickau. Und Zwickau war auch nicht gut, so meine ich das dann halt, dass Zwickau zwar mehr vom Spiel hatte, krass viele Torchancen haben sie aber auch nicht rausgespielt. Ich glaube, zwei an der Zahl waren dann wirklich so gefährlich. Eine hat Kersken sehr, sehr gut gehalten und eine ging dann ins Außennetz. Wir hatten auch ein bis zwei gute Chancen durch Pourier und Abifade. Aber das meiste verlief sich dann so im Sande bis zur letzten Kette irgendwie. Also dass da dann schon die Flanke nicht ankam oder abgegrätscht wurde oder man bis zu dem Zeitpunkt hinkam und dann den Ball vertändelt hat sozusagen. Oder man blieb halt mehr in der eigenen Hälfte, weil Zwickau etwas mehr Druck gemacht hat, aber auch mehr oder weniger erfolglos.
Also ich muss sagen, was mir so ein bisschen aufgefallen ist gestern in dem Spiel ist, es hat halt viel besser funktioniert in dem Augenblick, wo wir 1-0 geführt haben. Ja. Wo, nicht nur, weil wir 1-0 geführt haben, sondern...
War die Lockerheit mehr da.
Genau, und Zwickau geht halt hin, wechselt dann halt noch einen Stürmer ein, um halt zu symbolisieren, hier geht noch was.
Das war vor dem 1-0.
Das war...
Ja, Krüger ist vor dem 1-0 gekommen? Vor dem 1-0 gekommen. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig wann, aber das...
Das war nach der Gelb-Roten ist ja gekommen.
Ja, genau. Das auf jeden Fall.
So ist es gewesen. So, und dann haben die einen Stürmer eingewechselt, weil sie gemerkt haben, hier geht halt noch was. Haben damit automatisch hinten weiter offen gemacht, logischerweise. Und haben dann halt erst unser Spiel richtig ermöglicht. Das heißt, du siehst halt schon, ja, Meppen ist halt so ein bisschen... Also so ist mein Gefühl, so ist das, was ich jetzt vom Spielfeld mir rübernehme. Und mir das, auch wenn ich mir das erste Oldenburg-Spiel angucke, nochmal so zu Gemüte führe. Wenn hinten halt beim Gegner offen ist, weil der selber Attacke-Fußball spielt, dann haben wir halt Chancen, unser Spiel zu machen und das dann irgendwie durchzubrennen. Zwickau hat halt die ersten anderthalb Halbzeiten hinten mehr gemauert, hinten mehr dicht gemacht und das hat halt das Spiel einfach bei uns nicht funktionieren lassen und uns immer wieder ein bisschen in Bredouille gebracht, auch wenn es nicht zwingend war, weil es halt dann tatsächlich nur Zwickau war, die dann halt im offensiven Fußball auch nicht stark genug für uns waren. Aber dadurch hatten wir einfach hinten keine Möglichkeiten, weil die halt zu sehr gemauert haben. Das heißt halt so im Prinzip, wir müssen halt noch Systeme entwickeln, wie du halt eine stärkere Abwehr irgendwie überwindest. Das ist das, was halt, glaube ich, gerade so die richtig große Krux noch bei uns
ist. Ja, und wie du halt auch mit dem Ball das machst, das sagen wir auch immer wieder, dass also wir haben jetzt wieder jemanden verpflichtet mit Pepic, der ja sehr passstark, sehr gut für Spielaufbau und auch für das Spiel nach vorne ist, also nicht der unbedingt den letzten Pass spielt, aber so den erst oder den Pass oder noch einen davor spielt quasi, den Angriff so richtig einleitet, hat er diesmal jetzt beim 1-0 zum Beispiel auch gemacht.
Das ist derjenige, der 75% des Spielfelds beackern kann.
Ja, genau, und das ist ja auch so, der hat jetzt, es war ja dann auch so, der irgendwie 160 Spiele, 2 Tore und 8 Vorlagen oder so, klingt natürlich ziemlich mies sozusagen, wenn du sagst, ich will jemanden haben, der Luka Tankulic ersetzt, aber wenn du jemanden hast, der sozusagen das Meppener Spiel stärkt durch diese Passstärke, dann taucht das ja, dieser Pass wird ja in keiner Statistik auftauchen, der war aber halt essentiell wichtig für das 1-0.
Und das ist nämlich übrigens auch was ich jetzt schon mal sagen will, was er nicht tut, ist Luka Tankulic ersetzen, aber ich freue mich auf den Moment, wo beide zusammen auf dem Platz stehen.
Ja,
und ich also im Augenblick hätte ich das Gefühl, wenn Luka dann halt wieder sein Fitnesslevel hat, das wird ja halt, dann werden wir noch ganz weit hinterherlaufen, aber wir werden es sehen diese Saison noch, dann wird das ein goldenes Spiel werden, was die beiden abliefern. Ich glaube, die beiden können so perfekt zusammenspielen. Da habe ich schon richtig Bock drauf.
Bin mal gespannt,
und das hat er jetzt halt schon gezeigt, weil er halt auch wirklich, wie du gesagt hast, er steht halt mitten im Spiel, er nimmt sich den Ball, er zieht den Ball komplett durch und gibt ihn dann auf Fassbender, dessen Aufgabe es ja dann ist, ihn entweder nochmal weiter zu verteilen oder halt selber den Abschluss zu machen. Und bis zu diesem Punkt, wo Fassbender den hatte, in vielen Situationen, sah es halt perfekt aus.
Mhm. Zum Thema Fassbender ist auch noch gut, wo wir gerade bei ihm sind. Hat mir auch nicht so richtig gut gefallen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, er wurde ja relativ schnell ausgewechselt zwar, aber da scheint er eine Ansage gekriegt zu haben und dann hat es besser funktioniert. Mir gefällt er auch ehrlich gesagt ganz gut auf der rechten Seite, wenn er dann ein bisschen in die Mitte zieht. Dass er dann halt, ich glaube, seine Stärke ist, also ich glaube, im 1 gegen 1 ist er wohl besser, ist aber nicht so gut, ich sag mal, wenn er den langen Ball kriegt, Er hat ein bisschen technische Schwächen. Das heißt, die Annahme ist nicht ganz so gut. Aber wenn er dann ein bisschen Platz hat und ein bisschen in die Mitte zieht und dann den Ball verteilt, ist, glaube ich, besser, als wenn er nach außen geht und dann versucht, entweder in den Strafraum zu gehen oder eine Flanke zu schlagen. Das ist, glaube ich, eher seine
Schwäche. Bin ich voll bei dir. Ich habe auch dieses Gefühl, dass seine Schwäche ist, seitlich vom Tor zu kommen. Also wenn er zentraler drauf zuläuft, dann sind da auch die Chancen, die irgendwie drängen. Da hast du halt mehr Zug zum Tornetz hin, sage ich jetzt mal. Ja. Steht er mehr außen und versucht daraus was zu kreieren, dann geht es auch meistens deutlich am Tor vorbei.
Ja, und das alles hat so ein bisschen so in der ersten Halbzeit weniger gut funktioniert. Ich bin auch gespannt, nach dem zweiten Wechsel, also auch, sagen wir nach dem Wechseln, als Kleinsorge reinkam und vor allen Dingen als Manske und Feigenspann reinkommen, da hatte dieses Spiel eine andere Dynamik, fand ich. Aber da kommen wir gleich noch zu. Was ich jetzt noch sagen wollte, Defensivarbeit und Standardverteidigung waren verbessert, sind aber immer noch, glaube ich, so ein bisschen, werden immer noch ein bisschen das Sorgenkind bleiben. So. Wir hatten wirklich ein paar krasse Stockfehler, Stellungsspielfehler, Zuordnungsprobleme, sagen wir es so, wo dann wirklich Zwickau wirklich sehr, sehr blank stand. Und dann dieses eine Ding war halt vom König, da hat Kersken richtig stark gehalten. Das eine Ding ging halt ins Außennetz. Das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, nur Zwickau, das werden wir heute häufiger sagen, das soll jetzt wirklich nicht despektierlich klingen, aber die werden über uns wahrscheinlich auch nur Meppen sagen, das ist ja auch so. Wir sind ja halt eher beide unten angesiedelt in der Liga, so von der Wahrnehmung und auch von der...
Entschuldigung, aktuell sind wir Platz 3.
Ja, natürlich, genau, aber heute sind noch 3 Spiele, also wir können auch noch 18er werden, nein, aber gefühlt. Aber ja, Platz 3, danach ging es bergab in der Hinrunde, also bitte kein böses Umnehmen, aber wir haben positives... Obwohl, es ging auch bergab, als wir mal ein positives Torverhältnis hatten in der Hinrunde. Also, da musste immer sofort korrigiert werden. Nee, also das ist natürlich eine lustige Momentaufnahme. Aber wie gesagt, ich schätze mal heute...
Auf Saisonbeendigung ist gestellt schon.
Ja, wir rufen mal einen Mannheim an. Die haben das immer ganz gut hingekriegt. Oder versucht, es gut hinzukriegen. Nein. Deswegen, also 35 Minuten lang fehlte es so ein bisschen an Angriffsfußball. Vorhin hast du ja Tippkick gesagt, also ein bisschen Standfußball, das ist mir ehrlich gesagt auch aufgefallen. Es war wenig Bewegung im Spiel. Die Agilität hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Ha, das tut mir ein bisschen weh.
Ja, das ist natürlich auch immer ein Problem. Ja. Nee, aber ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht genau, woran ich es festmachen kann. Es ist schwierig, weil wir hatten halt recht wenig den Ball. Im Stadion habe ich gesagt, wir reagieren mehr, als dass wir agieren. Und es ist aber schwer irgendwie festzumachen, so. Das ist halt irgendwie, sind halt nicht ins Spiel gekommen. Und das hat halt damit zu tun, wieder mal so ein bisschen Unsicherheiten im Spiel, Fehlpässe, schlecht in die Zweikämpfe gekommen und Spielaufbau. Was mir auch aufgefallen ist, Zwickau hat es immer sehr, sehr gut gemacht. Die sind uns früh angelaufen, haben uns da recht viel gestört. Wir sind halt erst angelaufen, wenn der Gegner schon in unserer Hälfte war. Das heißt, der erste Pass zum Spielaufbau, den konnte die schon immer ungestört spielen. Und das finde ich halt immer problematisch, wenn du halt jemanden hast wie Marvin Poirier, der, glaube ich, das auch wohl ganz gut machen kann, das Anlaufen. Aber alleine brauchst du natürlich nicht probieren, wenn du da halt 3 Mann hast, die den Spielaufbau, das sind ja nur 2 wahrscheinlich, oder 3 mit dem Torwart, dann können die sich halt im Dreieck sozusagen den Ball so hinspielen, dass du zwar hinterherläufst, aber nie halt irgendwie in die Situation kommst, wirklich auch Druck auf den Ball zu kriegen. Deswegen müsste halt eigentlich Fassbender und Avifade mehr unterstützen in dem Fall, aber ich weiß jetzt nicht, ob das taktische Vorgabe ist, das nicht zu tun. Wir machen es auf jeden Fall nicht und deswegen konnte Zwick auch halt immer so den ersten und vielleicht auch den zweiten Pass immer sehr, sehr gut spielen und dann haben die halt schon sehr viel Meter überbrückt und dann musst du halt hinterherlaufen. Das meine ich ja mit dem Reagieren. Das ist halt so eine Sache, das ist schwierig. Ja, auch Poirier, auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe mir eine Szene rausgeschrieben.
Da muss ich zum Beispiel für mich ganz ehrlich sagen, ja, stimmt bestimmt. Ist mir aber wirklich nicht so stark aufgefallen wie in der zweiten Halbzeit. Also nicht nur, weil er da halt seinen Hattrick dann auch noch gemacht hat, aber insgesamt hatte ich in der zweiten Halbzeit deutlich mehr das Gefühl, dass Poirier halt mehr am Ball war. Was natürlich auch am verbesserten Zuspiel lag, da
müssen wir ja natürlich nichts sagen. Ne? Und auch an den Wechseln, wir hatten einen aggressivereren Kleinsorge. Wir hatten einen Joe Manske, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Auch Mike Feigenspahn, über den ich mich sehr gefreut habe, wegen seiner Vorlage, aber über die ich mich dann auch gleichzeitig sehr, sehr aufgeregt habe im Spiel. Also ein bisschen beides. Also hat das 1-0 wirklich stark vorbereitet, aber ja, hat dann auch ein bisschen Aggressivität fehlen lassen. Aber trotzdem dieses Offensivbollwerk, sag ich jetzt mal, was wir eingewechselt haben. Und auch Feigenspahn hat ja auch gelaufen, genauso wie Manske auch. Und natürlich auch, ne, ab der 70. Minute war Zwickau auch stehen K.O., würde ich mal sagen. Da kam von denen wirklich gar nichts mehr. Die konnten einfach nicht mehr. Die wollten dann halt nur noch irgendwie das 0-0 über die Bühne kriegen, haben es dann aber gar nicht mehr geschafft. Aber die eine Szene, die ich meinte, deswegen Poirier, der dann den Ball alleine vorne erobert hat, wirklich den Ball auch wirklich gegen 2 oder 3 stark behauptet hat, dann einen Pass zurückmacht und dann, ich glaube, Fassbender war es, der dann den Ball hatte, der dann aber den Ball irgendwie nicht in die Mitte spielen konnte und dann wieder zurückgespielt hat und dann wieder einen Spielaufbau und bla, also die gefährliche Szene, die er sich sehr, sehr stark gearbeitet hat, fehlte dann halt, weil die Leute sind zwar nachgerückt, aber halt wieder mal in so Räume, wo ich denke, da unterstützt du den Jungen nicht, da stehst du dann halt zwar da, aber du bist nicht anspielbar und das hat auch irgendwie ein Problem gewesen. Das war eine 25. Minute, also das war noch in der Schwächephase, da haben wir es immer nach vorne getraut, aber hat halt nicht so richtig geklappt.
Wer mir übrigens auch besonders gut gefallen hat, das war Max Dombrovka.
Ah, absolut.
Auch wenn er ein bisschen farblos geblieben ist, was halt auch wieder nicht sein Fehler war, sondern weil er halt ein bisschen zu wenig angespielt wurde. Insoweit hat aber möchte ich der Reihe 5 hinter uns ein wenig recht geben, auch wenn ich schon wieder am Rande deines Nervenzusammenbruchs war, wie ich sagen muss, es war nicht alles schlecht an den Ausweichsitzplätzen, die wir vorher hatten. Ja.
Allerdings, es ist der Wahnsinn. Ich möchte ihn trotzdem adeln als, ich würde sagen, heimlicher MVP. Also im Spieler des Tages natürlich Marvin Poirier, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ja, trotzdem. Und ich glaube, selbst wenn er es nicht wäre, dann hätte ich Pepic wahrscheinlich auch noch eher.
Können wir auch machen, aber du kannst dir gerne nochmal die Tore angucken, weil ich würde sagen, gerade wie er das 1-0, also er hat es ja nicht direkt vorbereitet, aber er hat sich halt gegen zwei Leute durchgetankt an der Seitenlinie und dann den Ball noch zurückgespielt, da den Kopf hoch gehabt, da zurückgespielt und dann auf Frau Feigenspann, der dann das Tor vorbereitet. Also da hat er richtig stark gemacht und das 3-0 hat er ja vorbereitet. Also auch beim 2-0 war er, glaube ich, beteiligt. Klar, ja doch, seine Hacke war beteiligt. Auch eine überragende Weiterleitung, die wahrscheinlich auch nicht immer so klappt. Aber gut, in diesem Spiel hat es dann halt zu den Zeitpunkt klar. Also an allen drei Toren war er halt mehr oder weniger direkt beteiligt. Von daher würde ich Ihnen fast sagen, das ist eigentlich jemand, der so ein bisschen auch in den Hintergrund rückt. Aber durch jede Aktion quasi am Tor, die das eingeleitet hat. Deswegen musst du sagen, also richtig, richtig stark gespielt eigentlich.
Ja, der heimliche Held. Also da bin ich vollkommen bei dir. Ich finde
aber ich auch, weiß, dass was du gesagt hast, stimmt aber natürlich auch, dass er dann halt wenig angespielt wurde, auch ein bisschen Pech hatte dann auch im Zweikampf halt mal. Was mir auch richtig aufgefallen ist, will ich aber auch lobend eher sagen, er hat recht viele Ecken zur Ecke geklärt. Also da bin ich ja auch eher ein Freund von, dass es dann heißt, better safe than sorry. Gut, aus der Ecke kann natürlich auch was werden, aber dann in Bedrängnis dann doch vielleicht besser versuchen, den Ball ins Auszuspielen, als versuchen, den Gegner auszuspielen oder irgendwie dann nochmal den kurzen Pass spielen oder sowas. Wir haben die Ecken ja recht gut verteidigt, wir haben recht viele zugelassen, das ist natürlich auch ein Nachteil, aber ich fand es halt wirklich gut, dass man dann da so geklärt hat.
Also Max Dombrovka an der Stelle auf jeden Fall auch einer der Spieler, die sich für in meinen Augen zumindest seit der letzten Saison auch qualitativ schon deutlich stark, stark entwickelt haben. Also er wirklich besser geworden ist jetzt auch unter Krämer. Also er hat wirklich davon, glaube ich, profitiert, dass wir einen neuen Trainer an der Seitenlinie haben. Also bei vielen kann man das so nicht sagen. Ich habe die Qualität, also habe ich gesehen, dass Mike Feigenspahn besser gespielt hat, als ich es gewohnt war bisher. Aber also diesen Zugewinn habe ich leider jetzt noch nicht gesehen.
Nee, da würde ich auch sagen.
Also wenn ich da jetzt sagen müsste, auf wen ich da eher verzichte,
wäre meine Antwort klar. Ja, klar. Ist auch so. Für mich ist Feigenspahn, die Verlängerung für Feigenspahn war eher eine Antwort auf den Abgang von René Guda, würde ich jetzt sagen. Also René Guda, auch gerade in der Rückrunde, eher jemand gewesen, der auch mehr von der Bank kam. Das sehe ich bei Feigenspahn jetzt auch eher, dass der vielleicht nochmal für Qualität von der Bank sorgt. Das war auch Sachen, die letzte Saison schwächer oder weniger waren. Will ich jetzt nicht sagen, dass die Saison schon besser ist. Wir sind erst beim zweiten Spieltag. Nach Oldenburg und Oldenburg konnte man ja sagen, von der Bank kam halt keine unbedingt Verstärkung. Aber in diesem Fall war es halt, wir haben halt den Sieg mit eingewechselt, definitiv.
Definitiv, ja.
Und wenn das jetzt besser wird,
das wäre schon mal jetzt mit Marius. Das
muss man absolut, da kann man auch sagen. Also alle Wechsel haben irgendwie gefruchtet, würde ich sagen.
Gut, das ist auch wirklich, das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, dass die Wechsel so richtig fruchten. Wahnsinn.
Kommen wir nochmal zu der guten Szene in der ersten Halbzeit. Also Poirier mit einem Kopfball knapp daneben, nach einer guten Flanke war es, glaube ich. Und Abifade an die Latte. Tatsächlich im Stadion wieder richtig aufgeregt, dass da keine Ecke gab, aber man konnte auch klar sehen, dass es nicht Brinkis dran war, sondern nur auf die Latte gefallen ist. Dann war Halbzeit und wir waren eigentlich mit dem 0-0 zufrieden, würde ich fast sagen.
Ja, naja, genau.
Aufgrund des Spiels.
Ja, genau. Es gab dann halt die ein oder andere Aktion, wo ich mir ein paar Haare ausgerissen habe, weil ich Sorgen gehabt habe, dass das da reingeht. Und da warst du natürlich froh, dass du erstmal mit 0-0 in die Kammer gehst. Ne? Ich erinnere mich da an die eine Ecke, wo du dann auch noch gesagt hast, wie ich jetzt sagen würde, es wäre ein sehr psychologisch ungünstiger Zeitpunkt.
Das war genau in der 45.
Ja, genau. Und ist halt zum Glück auch nicht passiert. Und da waren wir auch froh und dankbar drüber.
Absolut.
Aber wo du gerade Abifade auch nochmal genannt hast, für mich auch ein Spieler, der halt sich richtig gut ins Team einfügt, der richtig guten Job macht, finde ich.
Ja.
Ich entschuldige mich schon mal bei unseren Zuhörern, die offensichtlich halt immer lieber haben, wenn wir sehr kritisch vorangehen und so und wir heute doch wieder so ein bisschen bejubelnder unterwegs sind. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es die Jungs insgesamt verdient haben, auch wenn noch nicht alles Gold ist, was glänzt.
Ich finde, wir haben ja schon gesagt, dass die erste Halbzeit jetzt nicht so gut war und auch, ich werde gleich noch kritischer werden.
Klar, aber wir haben jetzt halt auch schon, ich glaube, also fast ein halbes Dutzend Spieler rausgesucht, die alle einen sehr guten Job gemacht haben.
Ja, ja, okay, ja gut. Ich sag ja immer so, ich will ja niemandem mit meiner Meinung gefallen sozusagen. Ich versuche das so zu analysieren, wie ich das gesehen habe. Und die Leute werden da schon schreiben, wenn das halt Blödsinn war und nicht. Deswegen, also erste Halbzeit hatte ich, glaube ich, auf Twitter auch geschrieben, 30 Minuten sehr schlecht, 15 Minuten okay. Oder gut, habe ich, glaube ich, sogar geschrieben. Mhm. Deswegen würde ich sagen, war das 0-0 eher glücklich für uns, obwohl halt das Momentum eher auf unserer Seite lag. Und das sollte in der zweiten Halbzeit kurz anhalten, bis zur 49. Minute, weil da hat Jan Löhmannsröben,
bester Mann,
bester Zwickauer, würde ich auch sagen, genau, hat sich innerhalb von 65 Sekunden eine gelb-rote Karte abgeholt. Also ein Ole Kolper wäre stolz. Gut, bei ihm waren es 6,5 Sekunden.
Genau, ich wollte ihm nochmal zeigen, wie es geht quasi.
Ja. Also, aber das Foul an Fassbender, das hätte es eigentlich auch verdient, in die Highlights zu kommen, weil er läuft, also Fassbender hat ja ordentlich Schnelligkeit, hat mir auch gut gefallen in den in der zweiten Halbzeit, wollte den Konter einleiten und Löhmannsröhm läuft hinter ihm her, beide Hände auf die Schulter und zieht ihn so runter. Das sah schon aus, also wenn man unbedingt eine gelbe Karte haben will, also das ist, glaube ich, die einfachste gelbe Karte, die man je geben kann als Schiedsrichter, also taktisch faul, aber halt auch
fast aus wie John Wick,
volle Pulle. Ja, genau. Das hatte Wrestling- oder Catch-Einlagen, also das fand ich gut. Ja gut, John Wick hat ihn umgebracht in dem Fall. Ja, und dann halt 65 Sekunden später ein glasklares Handspiel, also so weit abgewinkelt, wie der Arm war. Das konnten wir im Stadion sehr gut sehen und in der Wiederholung war es auch gut zu sehen. Und der Schiri stand halt 5 Meter von ihm weg. Da gab es nichts zu diskutieren. Und dann
fehlte
es an allem im Mappen das Spiel auf einmal. Also,
ich möchte kurz noch was eben zu dem Gelb-Rot-Typen sagen. Also für alle Zuhörer, die uns schon lange die Treue halten, die wissen halt, dass so mein absoluter Lieblingsspieler der dritten Liga ein Herr Mölders ist, beziehungsweise war. Jetzt ist er ja Angestellter bei RTL anscheinend.
Seine Frau auch.
Gleich danach kam ein Herr Löhmannsröben und deswegen.
Ich dachte, Beuth. Ach, du wärst auch so ein Boy-Passer.
Also ich kann ihn nicht gut leiden, aber der steht auch tatsächlich nur auf Platz 3 der Liste.
Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, wie man so einen sympathischen Typen nicht mögen. Also er trifft immer gegen Meppen, aber dann musst du Fourier ja auch hassen. Trifft ja auch immer gegen Meppen.
Das habe ich mir aber nicht gemerkt. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es war irgendein Interview, das er gegeben hat, vermutlich am Rande eines Meppen-Spiels, wo ich dachte, boah, wie kacke fand ich das jetzt. Mm. Und damit hat sich das halt eingebrannt. Das ist aber tatsächlich auch halt also eine Negativfigur, die ich gerne übersehe halt auch. Ne? Deswegen, also so ein Sascha Mölders, den finde ich schlimmer und Löhmannsröben finde ich auch schlimmer.
Löhmannsröben kann man nicht übersehen. Sascha Mölders kann man nicht übersehen. Okay. Löhmannsröben hat in meiner Wahrnehmung den Status einer nicht so netten Figur gemacht, als wir 3-2 gegen Hansa Rostock verloren haben, als wir sportlich abgestiegen waren in der Saison. Da hat er sich nämlich durch eine glasklare Schwalbe halt den Freistoß ergaunert, wo wir dann halt in der 90. Minute das 3-2 geschluckt haben. Und das wäre halt der eine Punkt gewesen, wo wir nicht noch länger zittern müssen, weil wir waren ja punktgleich mit Uerdingen und hätten es dann auch sportlich geschafft, wenn das Ding halt 2-2 ausgegangen wäre. Von daher, da hat er sich den Status der Hassfigur bei mir erarbeitet. Und vorher fand ich der hat halt immer so komische Interviews gegeben, so der Schiri soll mal Cornflakes zählen gehen und so. Das ist natürlich witzig irgendwie, aber ich fand ihn halt eher, fand ihn auch irgendwie unsympathisch, das kann ich auch mal nachvollziehen. Aber da lief er bei mir auch noch so als einer von vielen unsympathischen Fußballern, die es ja halt wohl gibt. Also das ist ja nun mal so.
Aber kommen wir mal besser eher zurück darüber, dass Meppen nicht darauf klargekommen ist, dass die gegnerische Mannschaft nur mit 10 Leuten neu
ist. Ja, genau. Man hat es überhaupt nicht geschafft, diesen Platz, den man jetzt mehr hat, irgendwie zu sorgen. Und da war es auch nicht so. Krämer hat ja im Interview gesagt, es ist immer schwierig, 4-4-1 da Lösung zu finden, die Abwehr zu knacken. Aber wir hatten irgendwie mehr Probleme mit uns selber irgendwie. Also wir kamen gar nicht damit klar, dass wir jetzt das Spiel machen müssen. Sehr, sehr viele Fehlpässe, Ungenauigkeiten im Spiel. Auch so du passt und dann nimmt ein Spieler den Ball an und dann geht er ins Aus, weil er da irgendwie technische Unsicherheiten hat. Also ist völlig verrückt auf einmal, weil man ein Mann mehr ist, völliger Bruch im Spiel.
Ja, genau,
wir waren zu dem Zeitpunkt ja auch, also es war ja nur 5 Minuten oder 4 Minuten in der zweiten Halbzeit und davor hatten wir ja schon ein bisschen Druck nach vorne gemacht. Wir hatten jetzt keine Torchance oder so, aber man hat gleich gesehen, okay, die Jungs gehen anders in das Spiel rein als in der ersten Halbzeit. Und dann kam halt dieser, ja, eigentlich Positivpunkt für dich, der dich aber irgendwie aus dem Spiel rauszieht. Komplett verrückt irgendwie.
Ja, genau, das deckt sich ja halt so ein bisschen mit dem, was ich gesagt habe, dass uns halt die Lösung dafür noch fehlt, wie wir gegen eine Mauer einen vernünftigen Angriff durchsetzen können.
Ja.
Und das auch, obwohl ja auch die Mauer jetzt schon Löcher hatte.
Ja, theoretisch
zu bleiben.
Ja, aber theoretisch hast du ja da noch eine Lage oben drauf gelegt, die du von vorne dann genommen hast, um die Metapher weiterzuführen.
Ja, okay, das ist richtig. Du hast ja im Prinzip eigentlich hast du noch eine Isolierung draufgeführt.
Ja, sowas hast du versucht. Aber wir sind ja nicht mal dahin gekommen, wir sind ja nicht mal aufs Grundstück gekommen, gefühlt. um Löcher in die. Jetzt haben wir es auch völlig überreizt. Ey. Ja, das Spiel wurde danach auch ein bisschen schwächer, fand ich. Also Zwickau war, glaube ich, zufrieden mit dem 0-0, hat erst versucht, auch noch so ein paar Chancen sich rauszuspielen, hat aber dann gedacht, wir müssen hinten sicher stehen. Dann ist die Partie so ein bisschen eingeschlafen, weil wir es halt auch nicht geschafft haben, irgendwie in die gefährliche Szene-Räume zu kommen. Ja, Krüger kam übrigens in der 62. Minute rein, habe ich gerade noch nachgeguckt. Mhm. Also das war halt nach dem Platzverweis. Aber
da habe ich ja halt auch noch den Kommentar gelassen, weil wir halt einfach es nicht vernünftig hingekriegt haben. Dass man als Gegner, der halt nur noch zu Zehnter ist, so kaltschnäuzig ist und einfach auf offensiver umstellt, weil man sagt, geht anscheinend noch was. Das ist halt ziemlich bezeichnend gewesen, dass man da halt irgendwie dem Gegner quasi erstmal freies Spiel gelassen hat. Vielleicht, wiederum, wenn ich aber jetzt gucke, war es dann ja Taktik. Denn dadurch hat sich ja das, was ich am Anfang gesagt habe, automatisch hinten das Meer aufgebrochen.
Ja.
Wir haben mehr Möglichkeiten gehabt und dann auch unsere Tore gemacht.
Ne? Ja, stimmt, aber weil
Wenn das also taktisch oder strategisch so überlegt war, Respekt, allein der Glaube fehlt mir etwas.
Ja, Göbel ist rausgegangen, der laut Kicker ist der rechtes Mittelfeld. Krüger ja auch eigentlich ein rechter Außenspieler sozusagen, aber der auch bei uns mehr Mittelfeld gespielt hat, Mittelstürmer gespielt hat. Das hat er ja auch mehr gemacht, er hat sich mehr in die Zentrale eingeschaltet. Deswegen könnte es auch wohl sein, wenn ich drüber nachdenke, dass die Tore fast alle, oder ich glaube sogar alle, über die linke Seite gefallen sind, hat er da wirklich sich eine Baustelle aufgerissen. Quasi. eine Szene noch, das war, Kleinsorge kam dann rein für Fassbender in der 64. Minute und 4 Minuten später gab es dann auch den ersten Aufschrei sozusagen, also da sagt er ja schon, das Spiel schläft ein bisschen ein, auch alles in allem war es sehr, sehr ruhig im Stadion, weil das Spiel berauschte halt nicht und dann ist natürlich klar, dass du da auch nicht irgendwie so ein Raum durchs...
Wobei, cool, kurze Statement zu den Ultras, sehr geiles Zusammenspiel mit der Süd.
Absolut,
also das war mega geil. Sehr cool, weitermachen.
Gerne, ja, das einzige Positive, was ich aus dem Redenspiel mitnehme, letzte Saison, war wenigstens die... Also wir waren ja nur eine Tribüne theoretisch, obwohl nächstes war auch so ein L, kann man sich das vorstellen. Mhm. Und da gab es auch Wechselgesänge, da hatten wir wenigstens noch, das Tor ist ja sehr spät gefallen, da war noch gute Laune, das Spiel hat ja einem nicht berauscht, aber da hat man sich gegenseitig berauscht sozusagen. Und so, das da auf jeden Fall gerne weitermachen, das ist immer geil, wenn mehr Zuschauer eingebunden werden in so Wechselgesänge, dann haben die auch immer mehr Spaß, weil es braucht ja meistens immer jemand, das ist ja immer das Problem anzufangen sozusagen, bei Gesängen sozusagen und wenn man dann mitgenommen wird, ist das natürlich immer super. Und es war auch klasse zu hören und ja, auch im Fernsehen konnte man das hören, das war echt klasse. 68. Minute, wollte ich gerade sagen, da forderte Meppen Elfmeter. Im Stadion hätte ich auch meinen rechten Arm darauf verwettet, dass es Elfmeter ist oder Handfahr oder zumindest deinen rechten Arm hätte ich verwettet.
Aber wer im Stadion war, der weiß das übrigens auch. Also da warst du laut genug, dass das jeder mitgekriegt haben dürfte.
Das kann auch sein. Zumindest bei uns auf der ja. Tribüne, ja.
Block P weiß Bescheid.
Ja, aber ja, klar, Rücken, wie gesagt, das konnte man bei Magenta, hat man wirklich gut aufgelöst. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch der Knackpunkt. Ab der 70. sagte ja vorhin schon, war Zwickau einfach durch mit dem Spiel. Die konnten halt nicht mehr, was auch nachvollziehbar ist. Und dann haben wir den Sieg eingewechselt. Und dann kamen Feigenspahn und Manske für Abifade und Pio. Die würde ich noch ein bisschen höher setzen. Bei Marius Kleinsorge hat viel geackert, auf jeden Fall. Offensiv hat er sich also noch nicht so gefährlich eingeschaltet, wie wir es von ihm gewohnt waren.
Was mir sehr gefallen hat, war das Tempo, das er halt mitgebracht hat.
Tempo hat er
mitgebracht, richtig Action reingebracht. Der hat den Gegner halt mehr gezwungen, etwas zu unternehmen.
Ja, okay, genau,
das Stress gesetzt. Und das hat er halt richtig gut gemacht, finde ich.
Ja.
gebe ich dir recht, dass er halt irgendwie jetzt den letzten Pass gegeben hat oder halt den einen Abschluss vorbereitet hat oder so, das ist halt nicht der Fall.
Ich glaube,
also oder wenig, sagen wir mal. Aber also er hat auf jeden Fall eine stehen K.O.-Mannschaft noch mehr unter Druck gesetzt, ja, okay, ne, um okay, da jetzt mal das stimmt, aufzunehmen, so was du aufgeschrieben hast. Und das finde ich, hat er sehr, 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 sehr geil gemacht.
Da, okay, da stimme ich zu. Da würde ich auch sagen, das hätte ich, habe ich jetzt so auch nicht gesehen. Ich hätte jetzt auch gesagt, wenn das jetzt nicht Marius Kleinsorge gewesen wäre, hätten wahrscheinlich gar nicht über ihn gesprochen. Also auch in der Berichterstattung wäre da gar nicht drüber gesprochen worden, wahrscheinlich. Meine Lieblingsszene, die von ihm war halt noch eine sehr, sehr starke Grätsche, die er dann wirklich noch gezeigt hat. Also wirklich Kampf und Einsatz hat er gezeigt und die Gegner unter Stress gesetzt. Ist natürlich auch wichtig dann in dem Fall, wenn das Spiel so ein bisschen einschläft, dass du da ein bisschen mehr
Wusel reinbringst. Ich glaube, das ist aber auch das, was jetzt halt von ihm erwartet wurde. Ne? Also keiner wusste jetzt genau, was wollen wir mit dem Mann? Was können wir mit dem Mann erreichen?
Weil
die Position, die er hat, war halt gut besetzt. Ja. Und jetzt kommt er halt wieder, er ist der Aufstiegsheld, er ist halt auch als Aufstiegsheld-Rückkehrer gefeiert worden hier, das muss man auch sagen, was er für einen Jubel dazu bekommen hat, auch bei seiner Einwechslung, das war halt nicht normal, sondern das war schon übermäßig und dann muss er halt auch irgendwie ein bisschen abliefern und ich finde, das hat er halt auch wirklich gemacht und ich glaube auch, dass er innerlich so auch diesen Anreiz hatte zu sagen, yo, ich bin endlich wieder zu Hause und jetzt zeige ich euch, wie es geht und das hat er für meinen Geschmack auf jeden Fall gut genug gemacht für die 25 Minuten Einsatz, die er hat.
Vielleicht auch zu viel Kritik noch mehr von ihm zu erwarten in 25 Minuten, also im ersten Spiel, das stimmt schon, also ich meine, wir haben 3-0 gewonnen, nachdem er reingekommen wurde, von daher alles in Ordnung.
Ja. Was mich halt so ein bisschen, weißt du, Abifade und Pio sind ausgewechselt worden, Abifade habe ich nach 65, 70 Minuten oder so, der hat natürlich dann auch irgendwie den Kaffee auf, vielleicht kann er nicht mehr. Hat aber für meinen Geschmack ein richtig gutes Spiel gemacht.
Jo.
Anders als Pio, den ich quasi fast gar nicht erlebt habe.
Ja, war ein bisschen untergetaucht. War auch mehr mit Zweikämpfen und so beschäftigt. Weniger Passspiel war er da. Würde ich aber auch sagen, hat eher ein schwächeres Spiel gemacht.
Ja.
Feigenspahn und Manske, danach haben wir auch in dem klassischen, würde ich sagen, 4-4-2 gespielt, mit zwei Stürmern halt. Da gefiel mir das auch ganz gut, weil danach wurde Poirier stärker, fand ich, weil in der zweiten Halbzeit ist er eigentlich kaum in Erscheinung getreten, bis zu dem zweiten Wechsel, würde ich sagen. Und dass halt die Tore dann wirklich auch danach gefallen sind, zeigt ja auch, dieser Mann profitiert, glaube ich, auch von dem zweiten Stürmer, von dem Sturmpartner, Johannes Manske, obwohl der eigentlich auch nicht so richtig klasse Stürmer gespielt hat. Der war auch mehr so, also die waren, glaube ich, so im Wechsel, ich habe es ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig drauf geachtet, aber ich glaube, die waren so im Wechsel, mal ist Poirier vorne in der Box, dann ist Manske vorne in der Box. Manske war auch gerne mal auf der linken Außenposition, das haben wir allerdings auch von Poirier häufig gesehen, auch in der Vorbereitung und auch schon in den Spielen jetzt, dass der halt nicht nur einer ist, der vorne stehen bleibt und darauf wartet, dass die Bälle kommen. Hat jetzt aber dreimal wirklich perfekt gestanden. Also wirklich ein sehr, sehr qualitativer Sprung, den wir durch Marvin Poirier wirklich jetzt vollzogen haben, muss man einfach mal so sagen. Und ich bin mal gespannt, ob wir ihn jetzt häufiger, ich glaube jetzt nicht, dass wir den nächsten oder am Dienstag oder am Sonntag jetzt gegen 1860 und Waldhof jetzt schon irgendwie groß was umstellen, dass Manske jetzt vielleicht schon von Anfang an dabei ist mit Poirier zusammen. Aber ich würde das halt gerne mal häufiger und vielleicht auch ein bisschen länger sehen, vielleicht auch mal eine ganze Halbzeit so. Das hat mir nämlich echt gut gefallen. Ist natürlich auch immer schwierig, weil du musst dann immer ein bisschen umstellen. Wenn du jetzt sagst, es steht noch 0-0, der Gegner ist ein Mann weniger, du willst hier gewinnen, ist natürlich klar, dass du dann noch Stürmer oder zwei Stürmer in dem Fall bringst oder halt auch noch ein bisschen offensiver aufstellst, Pio raus. Also Feigenspahn und Abifade ist ja quasi ein positionsgetreuer Wechsel, aber ein Stürmer für einen Mittelfeldspieler ist ja schon ein klares Zeichen halt, dass wir jetzt nochmal volle Pulle geben können. Und was soll man sagen, es hat ja funktioniert direkt.
Ja, genau, aber da würde ich dich halt insoweit halt ausbremsen wollen, indem ich denke einfach, Krämer muss selber auch erstmal zusehen, wie die beste Aufstellung funktioniert.
Ja, ist gut.
Ich das jetzt nicht angreifen oder so, halt eine Forderung zu stellen, wie er aufstellen muss, das brauchen wir am zweiten Spieltag noch nicht unbedingt machen, weil ich glaube, da ist er selber noch, klar, Wünsche kannst du immer äußern, so ist es ja nicht. Aber ich denke, er hat bewiesen, dass halt funktioniert. Und wenn er sich das Spiel angeguckt hat, kommt ihm der Gedankengang eventuell sogar erstmal von selbst auch noch.
Ja, so soll er mich anrufen, ist kein Problem. Ja.
Genau, aber also das ist halt so, wo ich auch denke, ja, also wir sind halt auf jeden Fall, und das hat halt das Pokalspiel gezeigt, noch deutlich in der Findungsphase.
Ja.
Aber das Spiel von Samstag jetzt hat halt gezeigt, es gibt eine Idee.
Ja,
und
das Spiel
wird jetzt halt einfach nur ausgebaut.
Ja. Ich finde auch, das Spiel hat auch gezeigt, das kann man jetzt positiv, negativ oder neutral sehen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall abgestellt sozusagen die individuellen Fehler, die wir gegen Oldenburg einfach, ja, du, das muss man so einfach mal sagen. Ich weiß, das darf man da nach Thorsten Frings eigentlich nicht mehr sagen, aber waren ja halt zu einem Zeitpunkt auch da, dass ein Fehlpass dafür gesorgt hat, dass wir dann hinten komplett offen standen. Das war jetzt halt nicht mehr der Fall. Wir haben zwar immer noch Fehlpässe gespielt und so, aber wir haben dann halt nicht, sind halt nicht in der Ordnung komplett auseinandergebrochen, sondern haben es dann immer noch geschafft, dann ja, den Gegner halt vom Tor wegzuhalten oder vom Tore schießen, also meistens natürlich. Und halt, dass es nach der 73. Minute halt nochmal so einen qualitativen Sprung gab, das finde ich dann auch schon interessant. Und da sollte man auf jeden Fall gucken und da sollte man auch mal vielleicht im Training da mal gucken, ob das vielleicht wirklich eine, ja, ob das
Option ist.
Option halt
mehr ist. Im Zweifelsfall ist es ja sogar eine schönere Option, wenn du sie halt später erst im Spiel bringst. Wenn du halt am Anfang vielleicht ein Basisspiel hast, ein sicheres Spiel, das dir halt erstmal die Null hinten hält.
Ja.
Und du dann nach und nach so mehr in den aktiven Bereich rutscht, um das Spiel dann nach Hause zu holen. Das würde ja halt so, wie es jetzt gelaufen ist, gut funktionieren. Kannst du ja auch natürlich auch 20 Minuten eher mit anfangen.
Die eine Sache fällt mir jetzt noch ein, das wollte ich eigentlich sagen, da wollte ich vorhin hinaus. Kann man gut, schlecht oder neutral sehen. Wir haben jetzt halt auch kein negatives Erlebnis gekriegt, was halt unser Spiel wieder komplett auflöst. Das ist jetzt halt schwer einzuschätzen, ob das jetzt halt, ob wir das jetzt halt in den Griff gekriegt haben. Weil nach der letzten Hinrunde hätte ich gesagt, ja, gar kein Problem. Jetzt sind wir auf alles vorbereitet, wir sind auf jede Spielsituation quasi eingestellt. Ist ja egal, wenn der Gegner mal ein Tor macht, wir schaffen es ja trotzdem noch ins Spiel zurück quasi. Ja. Aber die Rückrunde hat gezeigt, nein, naives Denken, hör auf damit. Und deswegen bin ich jetzt auch vorsichtig und sage halt so, wenn wir jetzt ein 0-1 gekriegt hätten, auch als der Gegner schon ein Mann weniger war, weiß ich nicht, ob wir da noch irgendwie 3 Tore geschossen hätten, selbst mit den Wechseln. Deswegen ist es halt schwierig jetzt, vielleicht bin ich da auch zu optimistisch, wenn ich sage, Manske, Poirier zusammen.
Und ich würde mich so weit vorwagen und sagen, definitiv wahrscheinlich nicht. Denn also das 0-1 für Zwickau wäre ja nur gefallen, weil sie sich hinten geöffnet haben. Und sobald du das Tor halt hinten drin hast, dann machst du eine massive Mauer. Und dann fehlt uns dafür halt die Idee, da durchzukommen.
Ja, das ist halt das Ding. Wir brauchen halt, wir müssen theoretisch ein Spiel mit 1-0 beginnen. Dann ist auch die Chance relativ gut, dass wir gewinnen. Ja, kann man beim DFB vielleicht mal nachfragen, ob das vielleicht so eine Maßnahme ist, die man mal machen könnte.
Ja, für Chancengleichheit.
Eigentlich nur mal fair.
Ja, eben für Chancengleichheit.
Für Chancengleichheit.
Mal machen.
Ja. 6130.
Wenn es 1-0 steht, dann ist es quasi unentschieden bei anderen Spielen.
Sozusagen, genau. 6130 Zuschauer.
Ärgert mich.
Stadion? Was hast du nochmal gesagt?
6.103.
Ah.
Die Ziffern waren
alle da. Alle waren da, ja, siehste.
Ja, okay, also man muss wissen, also wir haben hier die Sidebet immer am Laufen. Sollte einer irgendwann mal die Zuschauerzahl punktgenau sagen, dann wird er beim nächsten Mal von 0 bis 100 komplett verköstigt. Ob Bier oder Wurst, hinten, vorne, links, rechts, überall.
Ich war einmal 2 daneben, glaube ich. Das war noch das Nächste 12, dran.
12 daneben waren es daneben?
Okay. Ja, große, ich weiß jetzt nicht, wie die Hörerschaft zu Rocket Beans steht, aber große Fans von Verflixte Klicks wissen, was wir da machen und dass wir dann auch immer. Ja, mal gucken, ob es jemand irgendwann mal einer schafft von uns. Gut, eigentlich, man kann jetzt sagen, wir reden jetzt über den Rest des Spiels, aber es sind halt nur noch Tore, die wir reden und eine Auswechslung noch.
Ja.
Deswegen das 1-0 Pepic, das meinte ich ja vorhin, das wird in keiner Statistik auftauschen. Alter.
Hey, das auftauchen? Ist mein,
ja, ich kann nicht mehr sprechen. Das ist wie mit Sascha Risch. Das kann ich auch nicht aussprechen. Oh, jetzt war's gut.
Pepic spielt.
In dem Spiel, wo wir nicht brauchen.
Genau, ne?
Genau. Ausgesprochen. Schön, ich freue mich. Ich freue mich aufs nächste Mal schon, wenn er dann 90 Minuten spielt und alle Tore macht.
Risch.
Pepic, der auf Dombrovka spielt, auch, wie hat ja vorhin schon gesagt, alle Tore über links gefallen. Dombrovka hat sich richtig, also es ist einfach überragend. Ich habe das im Stadion schon gesehen, habe gedacht, das muss ein Tor werden. Der Mann muss dafür belohnt werden. Er ist richtig schön durchgetankt, auf der Linie den Ball dann noch gestoppt quasi, weil er war ja im Fallen schon. Also musste sich wieder aufrappeln, hat sich dann den Ball noch geholt, in die Mitte gespielt, auf Feigenspahn, der erst schießen wollte, dann abgeblockt wurde und dann noch die Übersicht hatte, den auf Poirier zu legen, der dann mit links angenommen hat und mit rechts geschossen, auch wieder richtig artistisch, war das wirklich hochwertig. Und dann stand 1-0 und
In der 75. Minute,
2 Minuten nach dem vorletzten Wechsel.
Und damit war das Poirier-Festviertel eröffnet.
Ja, wirklich. Also dann hat er gesagt, komm, dann mache ich auch den ersten lupenreinen Hattrick. Ich weiß gar nicht, hat mir das schon mal
wahrscheinlich drin? Ich hau mal einen raus und sage, der erste lupenreinen Hattrick der Saison.
Ja, das ist wahrscheinlich vollkommen richtig. Ich habe auch gerade überlegt, ob wir in der dritten Liga schon mal einen lupenreinen Hattrick hatten. Ja,
ich habe keine Ahnung.
Wahrscheinlich nicht.
Ich weiß gar nicht, was war denn damals mit der geilen Aufholjagd von Proschi? Der hat nicht 3 gemacht, ne?
Beim Uerdingen-Spiel?
War das Uerdingen?
Uerdingen, da haben wir 2-0 zurückgelegen und haben 3-2 gewonnen. Ja. Das war Uerdingen. Da hat Krämer noch das 2-2 gemacht, glaube ich. Nein. Ich weiß nicht, wer das 2-1 könnte.
Stefan Krämer
war
damals noch Spieler bei uns?
Ja, damals war noch Spieler, genau.
Oder wie unser Stadionsprecher sagt, Steffen Krämer.
Ja, ein kleiner Fauxpas ist da passiert. Naja. Gut, das 2-0, Fedel auf Dombrovka wieder, der per Hacke weitergeleitet hat. Das ist auch wieder was nicht in den Statistiken ausschaut, aber das hier deswegen hier sehr, sehr gerne erwähnt wird. Da hat man gemerkt, okay, es läuft einfach nach einem 1-0. Da können wir alles machen und es funktioniert.
Ja, zur Wahrheit gehört auch, die Mannschaft war halt vorher schon platt. Also die Zwickauer, die haben sich dann gar nicht mehr reinhängen wollen, weil es war halt können, verloren und auch nicht können, genau. Und dann kannst du die halt auch locker, weil sie auch nur 10 Mann waren, ein bisschen lockerer runterspielen. Also so viel gehört zu der Wahrheit dann auch
noch. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, müssen wir halt erwähnen. Das ist halt wirklich, wir haben 3 Tore gemacht gegen einen Abschiedskandidaten, der ein Mann weniger war, der dann halt auch schon Auflösungserscheinung hatte, der K.O. war. Man muss das 3-0 halt einordnen. Man darf halt nicht sagen, okay, wir steigen jetzt auf, gar kein Problem. Ja, Platz 4 reicht ja für den DFB-Pokal. Also das ist ja Vorgabe gewesen, dass wir in den DFB-Pokal kommen.
Da war mein Lieblingskommentar auf Facebook, als irgendwo gestand, dann der NFV-Pokal verloren und dann sagte, mach nichts, dann konzentrieren wir uns auf die Liga und machen es bei denen Platz 4. Richtig.
Ja, ist ja Gott sei Dank ist ja die
Konkurrenz nicht so. Sollte das passieren, dann lade ich ihn auf einen ganzen Tag voller Bier ein.
Das habe ich übrigens geschrieben als Alias-Name.
Achso, ja, okay. Dann fällt es mir weniger schwer.
Ja, okay. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, Dombrovka mit der Hacke auf Manske. Manske auch stark. Man sah, er hat eigentlich nur den Ball im Kopf, im Blick, hat dann einmal kurz den Kopf gehoben, hat er gesehen, wollte aufs Tor zulaufen oder hat dann aber gesehen, jo, Poirier ist besser positioniert und dann hat er den Pass super auf ihn gespielt und ist er ins Tor gerutscht oder er ist in den Ball gerutscht und der Ball ins Tor. Und das 3-0 war dann Tor des Monats, würde ich einfach mal sagen. Also es wird mindestens es wird mindestens Platz 1 bei Magenta und es wird bestimmt auch bei der Sportschau zur Tor der Woche zur Auswahl gestellt werden. Und wirklich ein Spiel, da haben wir gefühlt, waren auch alle dran beteiligt. Ich konnte mir halt nicht aufschreiben, wer da jetzt wirklich alle die Pässe gegeben hat. Deswegen habe ich mir nur die letzten beiden wieder aufgeschrieben. Das war Manske, der Dombrovka halt angespielt hat und der dann wirklich sehr mit einem sehr feinen Füßchen butterweich, wie man so schön sagt, auf Poirier geflankt und der mit dem Außenriss in den Winkel geschossen hat. Also das muss man sich einfach mal angucken. Wenn ich das hier so sage, ist das jetzt natürlich, klingt das vielleicht nicht so imposant, wie es halt war, aber jeder gerne nochmal die Highlights öffnen und angucken. Die Highlights bestehen ja zu 80% nur aus den Toren und die restlichen 10%, 20% oder 10% sind noch die gelb-rote Karte und dann noch ein bisschen Spiel halt. Und Vogt, da auch nicht unterschlagen, wurde noch eingewechselt für Pepic in der 87. Minute, das war vor dem 3-0. Aber ich war gerade im Tore erzählen, deswegen wollte ich das jetzt damit nicht unterbrechen. Aber ja,
letztendlich möchte ich auch nochmal erzählen. Besonders wichtig, als das Pepic dann vom Platz gegangen ist, war auch einfach nur so, kann halt von Krämer auch nur so gesagt sein, so von mir, okay, steht 2-0, braucht man nicht mehr. Also im Sinne, dann kann er sich jetzt noch ein paar Minuten schonen, dann, ja, genau. Bevor halt irgendwas Schlimmes passiert, weil wichtiger Mann auf jeden Fall für unser Spiel.
Ja, ich glaube, sowas ist auch immer, das können wir schon mal festhalten. Ja, ein bisschen Wertschätzung, so dass du dann auch ihn noch in den Arm nehmen kannst und gesagt hast, super Spiel.
Genau.
So einzeln nochmal und halt auch nochmal Applaus für den Zuschauer. Das ist auch immer gut, ja. Gerade in seinem ersten Spiel für einen neuen Verein. Ganz am Anfang hast du noch gesagt, du freust dich schon drauf, wenn du mit Tanku spielen siehst. Ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt überhaupt läuft. Also jetzt wird er wahrscheinlich für Pio spielen, wenn Körper wieder dabei ist. Aber ich sag mal, wenn Tanku wieder fit sein sollte, ist ja wieder ein Platz, der nimmt ja dann wahrscheinlich auch wieder einen Platz ein im Spiel. Und dann ist auch die Frage, wer fällt da raus? Also das kann ich jetzt spontan gar nicht einschätzen. Pepic.
Das brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht tun, weil ich glaube, die Frage nach Tanku wird sich erst in einem halben Jahr stellen. Und deswegen da jetzt zu spekulieren,
nee.
Bis dahin wird sich irgendjemand rauskristallisieren, der den Job nicht gut genug gemacht hat. Da bin ich mir auch irgendwie ganz sicher.
Bin ich auch mal gespannt. Naja.
Ja.
Bleibt halt festzuhalten, erstes Heimspiel, erster Heimsieg, wie letzte Saison. Erster Sieg der Saison, wie letzte Saison auch. Da haben wir das erste Spiel verloren. Also mit 4 Punkten weiß ich nicht, ob wir jemals mit 4. Nee, sind wir nicht.
Am zweiten Spieltag 4 Punkte noch nie gehabt.
Nee, ich glaube auch nicht. Deswegen. Ich überlege gerade, ob das
bester Drittliga-Saisonstart.
Ja, ich überlege gerade, wir haben auch am zweiten Spieltag in Uerdingen gewonnen, als wir abgestiegen waren in der Saison. Ich weiß natürlich nicht, wie wir das. Das haben wir das Heimspiel 3-1 gegen 1860 verloren. Dann hast du vollkommen recht. Bester Saisonstart, also Aufstieg. Wir haben den Pokal halt, wie in unserer Aufstiegssaison in die dritte Liga, sind gegen Oldenburg im Pokal rausgeflogen und sind dann aufgestiegen. Also das ist jetzt die klare Zielsetzung. Auch Poirier hat im Interview gesagt, dass er halt noch groß von der Mannschaft, oder dass wir noch Großes erwarten können sozusagen. Groß
von der Mannschaft abfordern wird, damit er vorne Tore machen kann.
Ich musste, als ich das Interview von ihm gehört habe, hatte ich schon leichte Hämlein-Vibes wieder, wo er dann erst gesagt hat, er hat dann halt sehr gesagt, ja, dass ich 3 Tore gemacht habe, das ist schon ewig her, weil ich kann mich noch noch erinnern, als ich bei Karlsruhe gut gespielt habe, bla bla bla. Ne? Da habe ich gedacht, ah, wieder so Ekumane-mäßig drauf. Hat dann aber auch noch über die Mannschaft gesprochen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gönn dir, also du hast es dir verdient, du hast einen lupenreinen Hattrick gekriegt, da darf man auch gerne mal ein bisschen über sich reden. Alles in Ordnung, er hat ja auch die Mannschaft mit ins Boot geholt. Da habe ich gedacht, okay, Gott sei Dank, wir haben keinen zweiten Proschwitz, sondern einen vernünftigen. Deswegen ist er ein schwieriger Charakter, das wissen wir alle, das überall suspendiert und bla. Aber ich glaube, wenn er sich in einer Umgebung wohlfühlt, so wie Krämer das auch gesagt hat, dass er das von ihm glaubt, dass er da auch hier sich über die Wertschätzung freut und so, und das soll er auf jeden Fall bekommen, hat er jetzt gezeigt. Er hat das zurückgeliefert, die Erwartungen waren hoch. Er liefert aktuell.
Von uns,
ich freue mich halt noch mehr von ihm zu sehen. Ja, absolut. Genau. Soll er wirklich kriegen. Das hat er sich hoch verdient.
Ja, und deswegen freue ich mich, wenn
das hat er von ihm sehen. Er ist halt so der Einzige, der halt neben Himmlein sich ja auch in den Oldenburg-Spielen so ein bisschen mehr den Hintern aufgerissen hat, sage ich jetzt mal, indem er halt auch die Mannschaft noch versucht hat, nach vorne zu peitschen und so.
Ja.
Das finde ich grundsätzlich schon einfach immer sympathisch, und das zeigt halt auch, dass er halt ein ganzes Stück weit hier angekommen ist. Dem geht es in dem Augenblick jetzt nicht darum, dass er vorne noch unbedingt ein Tor machen will, weil es dann halt geil nur 4-1 steht oder so, sondern da geht es halt darum, dass er irgendwie, er will die Mentalität im Team irgendwie damit stärken, und damit
funktioniert.
Ist er genau richtig hier gerade.
Ja. Das war's für heute schon. Jetzt steht eine englische Woche vor uns.
Also wir sind tatsächlich 45 Minuten rum. Ich bin geplättet. Wir sind endlich mal wieder in der alten Zeitzone. Das wird auch unseren treuen Hörer, der jetzt vor uns sitzt, bestimmt freuen. Schöne Grüße an Jürgen an der Stelle. Dann sind wir gespannt, was nächste Woche auf uns wartet. Erstmal auswärts am Dienstag.
Dienstag gegen München, gegen 1860, und Sonntag gegen den
Waldhof. Den neuen Freund auf der Liste. Neben Oldenburg und Osnabrück kommt dann
Waldhof. Genau, da gibt es ein Wiedersehen mit Christian Leiter und Theo.
Ach, du ahnst es nicht, das stimmt.
Auf den einen freue ich mich sehr, auf den anderen nicht. Und worauf wir uns freuen dürfen, also wir können das ja schon mal ankündigen, ich weiß jetzt nicht genau, ob wir nach 1860 einen Podcast aufnehmen, müssen wir mal gucken, wie wir es zeitlich hinkriegen. Wir spielen ja Sonntag, wie gesagt, gegen Mannheim, müssen wir mal gucken, aber nach dem Mannheim-Spiel sprechen wir ja nehmen wir einen Podcast mit Markus Höhner auf, der da an dem Tag auch kommentiert. Und ich würde mal jedem empfehlen, uns mal auf Instagram zu folgen. Vielleicht gibt es halt vor dem Spiel auch noch so ein kleines Video, was man sich da angucken kann.
Schauen wir mal.
Alles gucken, klar. Wie wir das hinkriegen.
Genug gespoilt. Jetzt
sind wir bei 46 Minuten.
Das war halt mit Nachspielzeit.
Alles gut. Plus 3 eigentlich. Na gut, egal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.